Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Anfang der Woche gab es an der Börse von Paris ein Blutbad. So nennen es die Börsianer, wenn eine Aktie oder auch mehrere aufgrund einer bestimmten Nachricht brutal abstürzen. Diesmal hatte es den französisch-österreichischen Impfstoffhersteller Valneva getroffen. Das Papier brach zeitweise um 29% ein. Der Grund: die amerikanische Arzneimittelaufsicht FDA hatte die Zulassung für den Valneva-Impfstoff gegen das Chikungunya-Fieber gestoppt. Zuvor waren bei Geimpften starke Nebenwirkungen und auch Todesfälle aufgetreten. Hat Valneva einen unausgereiften Impfstoff auf den Markt gebracht? Was hat es mit dem Chikungunya-Virus auf sich? Muss man dagegen überhaupt impfen? Und wie reagiert man in Europa auf den Zulassungsstopp in den USA? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Jobst Landgrebe. Er ist Arzt, Mathematiker und Publizist. Guten Tag.
Guten Tag, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Landgrebe, für alle, die noch nie etwas vom Chikungunya-Virus gehört haben, seit wann ist dieses Virus bekannt? Wo kommt es vor und was macht es mit dem Menschen?
Ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange es bekannt ist. Es dürfte aber so einige Jahrzehnte sein, vielleicht seit den 50er, vielleicht auch seit den 70er, 80er, das weiß ich leider nicht. Aber es ist ein Tropenvirus, das übertragen wird durch die Stechmücke, Moskitos also. Das kann also nur dort auftreten, wo diese Mücke auch leben kann. Und es ist eher eine seltene Krankheit, die aber natürlich durch den natürlichen Klimawandel sich weiter nach Norden verschoben hat. Also als das Virus zuerst beschrieben wurde, war das eine reine Tropenkrankheit. Und jetzt taucht die eben auch schon etwas weiter nördlich auf. Und natürlich auch durch die Reisetätigkeit haben wir jetzt auch Patienten, die sich dann in den Tropenländern infizieren und dann bei uns aber erkranken. Das Virus hat eine Inkubationszeit nach dem Stich durch die Mücke, die selbst infiziert ist, von 4 bis 7 Tagen. Und die Erkrankung kann dann zu Fieber, Schmerz in Gelenken, Ausschlag und auch Kopfschmerzen und so einem grippalen Syndrom führen. Die Todesrate durch die Infektion ist so wie bei Corona ganz niedrig. 0,3 bis 1 von 1000 Infizierten stirbt. Zum Vergleich, an Influenza sterben 2, 3 oder 4 von 1000, je nach Virulenz des Stammes. Das heißt, das Virus ist eigentlich in seiner Infektionsfatalitätsrate ganz harmlos.
Und gibt es irgendwelche bleibenden Schäden möglicherweise durch das Chikungunya-Virus?
Ja, es gibt wie bei allen Pleiotropen-Viren, die zahlreiche Organe infizieren können, kann es in seltenen Fällen zu bleibenden Schäden kommen. Also von denen, die nicht sterben, aber Schäden haben, das sind so 1 von 10.000 bis 1 von 5.000 Infizierten, können zum Beispiel bleibende Arthrosen oder bleibende Arthritiden, also Gelenkentzündungen, bekommen. Das ist aber äußerst selten, genauso selten wie die berühmte Myokarditis bei Coronavirus oder Influenza.
Inwieweit ist das Chikungunya-Virus inzwischen in Europa schon verbreitet?
Das kann sich in Europa nicht verbreiten, weil wir hier keine Moskitomücken haben. Wenn wir hier Fälle haben, sind das immer nur Fälle durch Reisende, die sich woanders infiziert haben und dann hier erkranken, weil sie zum Beispiel, während sie reisen, sind sie noch in Inkubationszeit. Und wenn sie dann hier in Europa ankommen, bricht das dann aus. Also dass sich das hier selber noch verbreitet, ist noch nicht der Fall, weil dafür ist es hier einfach nicht warm genug. Die Moskitos können hier nicht überleben.
Nun gibt es einen einzigen Impfstoff gegen das Chikungunya-Virus, der heißt iXchik von Valneva. Und dieser Impfstoff, da gibt es Berichte darüber, dass der sowohl in Europa als auch in den USA in einer Art beschleunigtem Verfahren zugelassen wurde. Wie genau lief das ab?
Also das Verfahren war eigentlich nicht wirklich beschleunigt, sondern es war eine Phase-1-Studie, die wurde ganz korrekt durchgeführt. Und weil bei der Phase-1-Studie alle Informationen rausgekommen sind, die man normalerweise in der Phase-2-Studie erst bekommt, hat man dann aus gerechtfertigten Gründen erlaubt, die Phase-2 zu überspringen und ist direkt in die Phase-3 gegangen. Das war keine Beschleunigung wie bei den mRNA-Impfstoffen in der Covid-Pandemie. Und dann war die Phase-3, lief ganz normal ab mit guten Ergebnissen. Der Impfstoff war in den 3000 Patienten, die den bekommen haben, sicher. Es gab keine schlimmen Nebenwirkungen, sondern die normalen Nebenwirkungen, die man erwartet. Das ist ein attenuiertes Leben des Virus. Das heißt, das ist ein abgeschwächtes Virus. Das heißt, man nimmt das Wildtyp-Virus und vermehrt das im Labor und dadurch schwächt sich dessen Virulenz, also dessen Fähigkeit, Krankheiten zu erregen, ab. Aber es behält sein Profil für das Immunsystem bei. Und dann kann man das verimpfen. Das ist ein ganz klassisches und gutes Verfahren, mit dem das also entwickelt wurde. Und dann gab es eben, wie ich gerade schon sagte, wenig Nebenwirkungen und man hatte eine gute Wirksamkeit hinsichtlich von sogenannten Surrogatparametern. Das sind Parameter, mit denen man misst, ob sich Antikörper im Blut bilden und ob diese Antikörper in der Lage sind, Viren zu neutralisieren. Man misst also nicht den direkten immunologischen Schutz, sondern Parameter, die darauf hinweisen, dass der vorhanden sein könnte. das hat man auch alles ganz korrekt gemacht. Und so sind auch viele Dutzende von sehr guten Impfstoffen entwickelt worden. Das heißt, die Phase 3, die war ganz normal. Und ich hätte, wenn ich die FDA gewesen wäre oder die Europäische Arzneimittelagentur, hätte ich nach dieser Phase 3 das auch zugelassen.
Und die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hatte den Impfstoff ja auch 2023 zugelassen und hat dann also unter dem neuen Gesundheitsminister Robert Kennedy Jr. die Zulassung jetzt wieder gestoppt. Was genau waren denn die Gründe für den Stopp?
Das war ein ganz klassischer Grund. Der Grund war, dass man das Nebenwirkungsprofil bei den 3000 Patienten, die das in der Studie bekommen hat, nicht gesehen hat. Weil es ja so ist, wenn man eine Impfstoffnebenwirkung hat, die bei einem von 10.000 Patienten zum Beispiel nur auftritt, ist ja die Chance, das bei 3.000 zu sehen, nur 1 zu 3. Und wenn man dann halt einer von 100.000 hat, dann ist es noch kleiner. Und dieser Impfstoff hat ein Nebenwirkungsprofil, das kann man nur in der klinischen Anwendung erkennen, weil das zu selten auftritt. Aber häufig genug, um im klassischen Verfahren dann einen Impfstopp zu erwirken. Das wurde also gemacht und das wurde genauso korrekt gemacht, wie man das früher immer mit allen Impfstoffen gemacht hat, außer den Corona-Impfstoffen. Das heißt, ich glaube, das hat gar nicht mit Robert F. Kennedy zu tun, sondern damit, dass die Behörde hier einen klassischen Impfstoff so bewertet hat, wie man die immer bewertet hat.
Ist der Zulassungsstopp in den USA aus Ihrer Sicht also begründet?
Absolut. Und das ist keine Sensation, sondern wenn man solche Impfstoffe, solche attenuierten, also Lebendimpfstoffe früher probiert hat, hat man oft die Nebenwirkungen auch nicht in der klinischen Studie gesehen, die dann zugelassen und hat dann die Nebenwirkungen erst gesehen, wenn man das an die Massen verimpft hat, weil man eben dann mehr Probanden bekommt, die Wahrscheinlichkeit dann steigt, die Nebenwirkungen voll zu sehen. Das war also ein ganz normaler Vorgang. Interessant ist vielmehr, warum dieser normale Vorgang bei den Corona-Impfstoffen nicht eingesetzt wurde.
Das heißt, es ist ein normaler Vorgang, ein normales Risiko, dem man sich aussetzt, wenn man sich einen neuen Impfstoff, auch wenn er zugelassen ist, aussetzt.
Also wenn wir jetzt mal die nukleinsäurebasierten Impfstoffe ausklammern, ja. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich persönlich und meinen Angehörigen und Freunden immer empfohlen habe, bei ganz neuen Impfstoffen, auch wenn die konventionell sind, die erste Million Patienten abzuwarten. Weil man in der ersten Million Patienten sieht man eigentlich alles. Und wenn da keine schwere Nebenwirkungen auftreten, dann kann man danach das sicher nehmen. Aber man muss dann sozusagen auf die erste Million warten.
Schauen wir mal auf Europa. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat IXCHIQ im Sommer 2024 bereits zugelassen. Gab es damals schon einen Nachweis über die Wirksamkeit?
Ja, also die Wirksamkeit wurde nur im Rahmen der Bildung neutralisierender Antikörper im Blut untersucht. Was aber auch letztlich ein ganz normales Verfahren ist. Und es gibt noch ein weiteres Verfahren, um die Wirksamkeit besser zu untersuchen. Das ist, wenn man dem Patienten nach der Impfung ein echtes Virus verabreicht, zum Beispiel ihm das spritzt oder in die Nase eindringt oder wie auch immer. Das nennt man dann Immune System Challenge nach der Impfung. Das hat man nicht gemacht. Das ist auch ein neueres Verfahren, was ich für sehr vielversprechend halte, weil man damit beweisen kann, dass der Impfling wirklich immun geworden ist. Während man bei dem Verfahren, was hier verwendet wurde, eben nur indirekt das gemessen hat. Und wahrscheinlich hat man die Immunisierungsreaktion überschätzt. Wahrscheinlich ist der Impfschutz gar nicht so gut, wie man das aus diesen Surrogatparametern gedacht hat.
Muss die EMA, die Europäische Arzneimittelagentur, jetzt nach dem Stopp in den USA reagieren?
Selbstverständlich, die werden, wie das immer so ist, der FDA folgen und das früher oder später auch genauso vom Markt nehmen.
An der Spitze der Europäischen Arzneimittelagentur EMA steht die irische Pharmazeutin Emma Cook, eine Frau, die 10 Jahre lang in und für die Pharmaindustrie gearbeitet hat. Was meinen Sie, ist das problematisch? Zeigt sich das in Ihrer Arbeit?
Ja, das ist das, was Robert F. Kennedy Regulatory Capture nennt. Das heißt, wenn Leute, die aus der Pharmaindustrie kommen, zum Regulator gehen oder umgekehrt, das ist so ein Drehtürprinzip, dann korrumpiert das mit der Zeit den Regulator. Das haben wir auch bei der Bankenregulation und in anderen Bereichen, dass eben der Austausch von Mitarbeitern zwischen der Industrie und den Regulatoren einfach die Behörden korrumpiert. Weil natürlich der Mitarbeiter dann, wenn er wieder aus der Behörde rausgeht und in der Pharmaindustrie wieder einen Job haben will, möchte er natürlich nicht das schwarze Schaf sein. Das heißt, das halte ich für äußerst problematisch. Dadurch entstehen massive Interessenkonflikte, aber wir haben halt Behörden, die dort eben in vielerlei Hinsicht nicht mehr richtig funktionieren.
Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA bekommt einen großen Teil ihres Budgets nicht vom Steuerzahler, sondern von Pharmafirmen und Medizinprodukteherstellern. Ist das auch ein Problem?
Ich kenne da die Details nicht so genau, wie das wirklich funktioniert, aber alle Strukturen und Prozesse, die die Unabhängigkeit der Behörden schwächen, sind schlecht. Denn am Ende des Tages ist es ja so, der Bürger kann überhaupt selber nicht beurteilen, ob ein Medikament oder ein Impfstoff sinnvoll oder gut für ihn sind. Er muss sich darauf verlassen, dass die Behörde in seinem Interesse, dem Souverän des Staates, er ist eigentlich der Auftraggeber der Behörde, also staatsphilosophisch gesprochen, für ihn handelt. Und wenn die korrumpiert werden, die Behörden, dann tun sie das nicht mehr, sondern handeln gegen die Interessen der Patienten, wie wir das in der Covid-Pandemie gesehen haben. Und deswegen ist das hochproblematisch.
Wie ist das bei der Europäischen Arzneimittelagentur, der EMA? Wird die auch teilweise von der Pharmaindustrie mitfinanziert?
Nein, das ist nicht der Fall. Aber dort liegt auch das, was Robert Kennedy Regulatory Capture nennt, vor. Damit bezeichnet er die Korruption des Regulators durch die Industrie, die der Regulator regulieren soll. Also in diesem Fall, die Pharmaindustrie steuert dann eigentlich indirekt das Verhalten des Regulators, obwohl der Regulator ja unabhängig von der Pharmaindustrie agieren sollte. Und das ist in Europa auch der Fall.
Wir kommen nochmal zurück aufs Chikungunya-Virus. In China werden da jetzt in den Ausbruchsgebieten großflächig Insektizide gesprüht, um die übertragenden Tigermücken abzutöten. Kritiker sagen, die Insektizide könnten die Menschen erst richtig krank machen. Was ist Ihre Meinung dazu?
Das ist ein ganz altes Problem, die Vektorbekämpfung. Also das ist ja auch bei Malaria. Wie geht man eigentlich gegen den Überträger vor? Und man muss das sehr genau abwägen. Zum Beispiel hat man in Afrika früher DDT eingesetzt. Das ist krebserregend und neurotoxisch. Das hat dann auch schreckliche Folgen für die Menschen gehabt. Dann hat man es wieder abgeschafft. Man muss das sehr gut überlegen. Das aus meines Wissens nach, aber ich bin kein Tropenmediziner, ist der beste Schutz immer noch das Moskitonetz beim Schlafen.
In den USA hat der Chikungunya-Impfstoff von Valneva seine Zulassung verloren. Über die Hintergründe sprach ich mit dem Arzt, Mathematiker und Publizisten Dr. Jobst Landgräbe. Herzlichen Dank für das Gespräch.
War mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal.